That's me in the spot. Light, losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough.
Geil. That's me in the corner.
Me in the corner.
Wusstest du, dass Donald Trump das gesungen hat?
Ab heute der schlimmste Song, den es jemals auf der Welt gab. Man sollte R.E.M. auch einfach canceln. So.
Jetzt. Ab jetzt. Einen wunderschönen
ab
guten
jetzt
Tag.
Einfach. Hallo Lorenz, mein wunderschöner Schnauzerfreund. Ich hoffe, dir hallo. Geht es gut da drauf.
Hallo.
Schön. Oh, schön, du hast winken gelernt. Toll.
Hallo. Das ist meine heile Hand.
Sehr gut. Oh Mann. Und an dieser Stelle Hallöchen Popöchen ihr da draußen. Ich hoffe, euch allen geht es gut und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ziemlich Neue Freunde. Mit meinem fantastischen Co-Host, the one and only, the wunderschön gebladeten Co-Host.
Co-host, okay, ich wollte eigentlich, Alter. Ich wusste gar nicht, dass ich heute degradiert werde. Schön.
Ich wollte bin ich
einfach nur der Moderator. Sidekick sagen. Sidekick! Ist klar, warum lege ich nicht eigentlich direkt auf? Was mache ich überhaupt hier?
Nein, ich brauche dich noch für die Quote.
Das dafür ist der Altersunterschied, nämlich da, meine Damen und Herren. Ich bin der
Herren. Ja, sonst ist das ja hier. Ach, geil. Nee, mir gegenüber sitzt natürlich der Macher des Ganzen hier, das Gehirn, die ausführende Kraft.
Kannst du nicht mal einen gesunden Mittelweg finden irgendwie?
Nein, bei mir gibt's nur Ultimatum.
Es müssen nur Extreme sein. Bei Sebastian Schild ist alles.
Bei mir gibt's nur Ultimatum. Sowas ist mir, Lorenz, sowas ist mir in 20 Jahren noch nie passiert.
Ich bin in 20 Jahren noch nie passiert.
Lorenz, mein Schatz, wie geht es dir denn?
Ich bin ich arbeite daran, mein Bewusstsein wiederzubekommen.
Ja, das glaube ich.
Und es funktioniert. Die letzten paar Tage, dass ihr wisst, wenn das Foto gemacht wurde, das war jetzt zu dem Zeitpunkt.
Ja, genau.
Wenn ihr diesen Podcast hört, zu diesem Zeitpunkt, wo ihr diese Stelle hier hört, wisst ihr, jetzt haben sie das Foto gemacht.
Genau.
Also auch egal, wann ihr den hört. Wenn ihr den in 2 Wochen hört, dann wisst ihr, jetzt haben sie das Foto gemacht.
Genau.
Und genau dann machen wir das Foto auch.
Genau.
So funktioniert Zeitverschiebung. Und ich habe mich in den letzten 3 bis 4 Tagen extrem hart Zeit verschoben. Wie ich das genau gemacht habe.
Willst du nicht erzählen?
Will ich nicht erzählen. Ich könnte euch ein Rezept dafür geben. Und dann würdet ihr das so, auch machen können.
Ich sag mal so, Lorenz hat mir ein Foto geschickt und ich will es mal liebevoll sagen, er konnte Atome sehen.
Ey, ohne Scheiß.
Während sie sich gespaltet haben.
Das war...
Das ist
und ich war nicht alleine.
Du warst nicht alleine, ne?
Nee. Auch wenn die Person... die auch davon genascht hat, nicht am gleichen Ort war wie ich, haben wir beide festgestellt, dass wir doch eigentlich am gleichen Ort sind, zumindest mental.
Ist das nicht was Schönes?
Ja, eigentlich ist das was Schönes, aber es war halt so wie immer, mich hat heute hat mich jemand aus der Community schon angeschrieben auf Instagram und mich gefragt, ob alles okay ist, weil man seit ein paar Tagen ja nichts mehr von mir hört. Und ich
Lorenz, jetzt sag bitte den Leuten, was ich, wann war das? Gestern Abend, was ich gemacht habe. Also am Montagabend.
Als ob ich mich daran erinnern kann.
Bruder, ich hab dir eine Nachricht geschickt, ob alles okay ist.
Ach so.
Weil wir einen halben Tag nicht miteinander geschrieben haben.
Ja, ich bin halt wirklich, ich habe auch gar nicht gecheckt, dass schon Montag ist. Ich dachte, es wäre noch ein Tag vorher. Und irgendwann im Laufe des Tages hat mir dann jemand geschrieben, weil Papa, ja, aber wir haben morgen arbeiten müssen. Wie? Scheiße. Es ist ja gar nicht Sonntag. Och nö. Und dann habe ich mich auch spontan dazu entschieden, dass auch es hätte gar keinen Sinn gehabt, irgendetwas zu versuchen. Ich war nachmittags war ich noch so, ja, machst du noch heute Abend gemütlich den Stream an, machst ein bisschen Mucke am Arsch. Ich habe überhaupt
nichts mehr angemacht. Ja, aber sowas von am Arsch.
Ich habe gar nichts mehr angemacht. Ich habe noch den Fernseher angemacht.
Es war
angemacht.
Was an. Es war was an. Es war die ganze Zeit was an. Die eine Lampe war da. Geil, ey.
Ja, die eine Lampe ist angewiesen und das hat dann auch gereicht.
Das glaube ich. Das war eine Erfahrung, ne? Auf jeden Fall weißt du jetzt, dass es...
Ja.
Ja, auf jeden Fall ist es klar, dass das Rezept jetzt etwas, dass du ja neben Mehl und Zucker auch das andere ein wenig weiter zurückdosieren solltest.
Das war genau richtig.
Okay.
Das war genau richtig. Okay. Eigentlich ist der Plan gewesen, ich habe die Butter ja auch noch davon da. Also ich habe noch Butter.
Du hast Butter?
Ja, ich habe ja Butter, genau, ich habe ja Butter gemacht. Also auf Basis von Butter.
Ich hab, nein.
Doch, warte, Sekunde.
Das ist ja der Hammer. Das ist ja, also ich muss da kurz sagen, Lorenz geht gerade in die Küche und holt Butter, die er selber gemacht hat. Und ich muss dazu sagen, ich liebe das ja, wenn Leute selber so Butter machen. So.
Ich habe mir extra hier so eine Pflegestufe Butter gemacht.
Das ist ja der Wahnsinn.
Da kannst du auch reingucken, so.
Das sieht aus, als hättest du deine Butter
Ja, mit dem Finger. Ich musste ein bisschen unten rankommen, genau. Weil die Stückchen waren hier. So sieht dann so eine leckere Butter aus hier.
Und schmeckt die auch?
Ja, klar. Wenn man die richtig zubereitet, dann schmeckt die auch. Dann schmeckt die wie so eine Nussbutter.
Crazy.
Mit ein bisschen Bonus. Und ja, das Ding ist...
Also ich glaube, das werde ich meinen Kids mal zum Frühstück...
Du schaltest die halt mehrere Tage damit aus. Das ist halt, das Ding ist, das ist halt, das bleibt halt mindestens 2 Tage im System. Und
oh mein Gott.
Du bist dann halt so, also, du bist halt einfach
ich im Standby-Modus.
Da ist Standby angesagt. Da ist halt einfach so, klick, und dann ist halt vorbei. So, du kannst auch Sachen aufnehmen, so das geht, also so, aber ansonsten so Gespräche führen. Also ich habe den kompletten Tag irgendwie im Discord verbracht und jeder, der aus der Community da mal reingekommen, kam mal rein in Sprachchat und hat mal Hallo gesagt und ich lag da halt einfach nur so.
Du warst also in Gojos unendlicher Sphäre. Ja. Ach, du guckst kein Anime.
Ja, ich war in irgendeiner endlichen, ich glaube, ich war in dem Raum, wo Son Goku und alle anderen Super Saiyajins immer mit Mr. Popo trainieren, genau.
Genau, im Himmel. Und das ist ungefähr, dieser Raum ist ungefähr auch zu vergleichen mit der unendlichen Sphäre von Satoru Gojo aus JJK.
Ja. Ja.
Der sagt dann macht er so und dann sagt er Sphärenentfaltung, unendliche Leere. Und dann bist du einfach in der unendlichen Leere. Du kannst nichts anstellen gegen diesen Goat. Ja.
Geil. Wie war denn dein Wochenende?
Oh, mein Wochenende war.
Erzähl doch mal.
Anstrengend.
Anstrengend.
Ja, anstrengend, weil. Alter, ich bin, das ist crazy as hell, aber ich bin halt 39 und man merkt das halt schon, dass sowas wirklich in die Knochen geht. Ich will dich mal auf so einem Festival 2-3 Tage sehen, ja, und danach, genau so, Jürgen, so. Und das war dann halt, also es war super, ich war ja auf dem World Club Dome und hab da selber auch aufgelegt am Freitagabend und die Community war da. Ich habe ja Tickets verlost bei mir im Stream und die waren auch da. Und das war total süß, die haben so T-Shirts gemacht, also Born, Pinay und Evoro, hinten mit so einer Schildkröte drauf, Team Geil. Schildi. Ja, und vorne auch hier mit den Usernamen drauf und Pinay hatte so ein Aya-Sticker, weißt du, und Born die 2, weil das immer den... Also
ja, weil Born ist immer die 2, Born macht immer die 2.
Ja, genau. So, und das war total süß und die waren halt alle da und dann kam Hotdog war auch noch da an dem Freitag und dann kam noch so, am Samstag habe ich dann hier Transmaster noch, also waren halt so ein paar aus der Community halt auch da. Ich habe mich total darüber gefreut.
Super geil,
das war richtig schön, dich mit denen zu treffen so und dann... haben die mich echt supportet da an dem Freitag, das war richtig geil. Und Festival war mega, ist ja eh immer toll, dort in Frankfurt in der Arena. Und am Samstag musste ich, aber ich habe den Shuggy vertreten, weil Chris hat sich, der hat ein Set gespielt auf der Hardstyle Hard Techno Stage, ein richtig gutes Set. Und Chris ist immer so, wenn er auflegt, ist er immer sehr emotional.
Er ist drin, er ist richtig drin,
er fühlt das halt einfach richtig.
Ja, geil.
Genau, er fühlt das, also so wie es halt auch sein soll, ne? So, er fühlt das halt. So, aber bei ihm ist das dann so, er fühlt es ein bisschen zu hart. Oh, so, also,
ich will das auch wieder, ey.
Er springt dann halt einfach mal irgendwo runter und das Ding ist, Chris halt auch schon 39, ne?
Ja.
Und auf einmal macht's dann mal Knack. So. Es hat aber nicht Knack gemacht. Auf jeden Fall nach dem Set ist er dann runter und sagt, ich spüre mein Bein nicht mehr. Und wir alle so, was? Und er so, ja, keine Ahnung, hat geguckt, Kniescheibe, nee, ist noch drin und auch nichts geschwollen, keine Ahnung. Aber der Fuß hat angefangen zu kribbeln und wurde langsam taub. Und wir so, okay, so, und dann kam der Notarzt, alles klar, das müssen wir checken. So, und dann ist er halt ins Krankenhaus gebracht worden, weil, ja, kann ja sonst was sein, ja, ne? Ja. Am Ende des Tages war es nur eine Knieprellung, ja, ne? So, aber lieber einmal checken so. Und ja, das Ding ist, Chris ist auf die Bühne und war schon hinten getaped und war schon da und hat schon, also der ist schon so ein Ersatztaschenlager für ich weiß nicht was. Also der ist schon überall zusammengeklebt und geht dann wie so ein...
Er gibt halt
so,
alles, er gibt halt alles, ja, er geht halt voll, ja,
das
rein.
Ist so geil. So,
er geht halt,
ja,
voll, ja, rein.
Ja, er ist dann schon wie so ein Augsburger Puppenkiste-Puppe, wird er da auf die Bühne klackert er da hoch, so, ja, und dann während die Mucke läuft, transformiert er sich, dann ist er wieder, dann macht er, oh, und hast du nicht gesehen, und danach fällt er dann wie so eine Puppe wieder auseinander, das ist echt bemerkenswert. Auf jeden Fall konnte er dann sein Set auf unserer Schuckland-Bühne, also Chris und ich, wir haben ja Schuckland-Records und wir haben dann auf dem World Club dann so eine kleine Bühne gehabt, Schuckland-Bühne. Er konnte sein Set leider nicht spielen, er hat gesagt, Basti, du musst mich vertreten. Alles klar. Er eine Story gemacht, ich eine Story gemacht. Aber Fakt ist, Chris hat echt eine riesen Community, muss man wirklich sagen. Und auch wirklich Fans und Leute, die, also das ist krass, ich habe das bei der Zombie-Stage gesehen, bei dieser Hardstyle-Stage, als er angefangen hat, da war das voll. Als der aufgehört hat, sind 80% der Leute wieder weg.
Das habe ich auch gesehen bei denen in den Stories, wer da gespielt hat, das ist echt krass gewesen, ne?
Ja, und der Nachfolge-Eck dann, der steht dann halt einfach nur noch vor einem Drittel der ganzen, das ist auch Sünde. Also, auch Sünde, ne? So, aber trotz alledem...
Kannst du ja nichts für, was machst du dann?
Nee, genau, ja, sorry, so. Auf jeden Fall, genau, war das dann so, dass ich dann ihn vertreten habe und das war komisch, weil die meisten natürlich seine Story in dem Moment nicht gesehen haben. Und ich fange dann halt an und sehe so in die Gesichter der Leute, gucken mich so fragwürdig an, was will denn der alte Mann da oben, ne? Und dann war kein Mikrofon da und dann habe ich erstmal rumgepöbelt, ich brauche ein Mikrofon. Dann habe ich ein Mikrofon gekriegt und habe gesagt, Leute, Chris hat sich leider irgendwie mit seinem Knie und so und tralala, ich vertrete ihn jetzt hier. Aber ich mach mal so, dass es euch gefällt, glaube ich so. Und habe mich dann, also ich weiß ja, wie Chris spielt, ja, ne? Also dass er hauptsächlich unsere Songs ja auch spielt und so. Und dann habe ich mich so ein bisschen angepasst, weil... Es wäre respektlos und egoistisch von mir, mich da jetzt hinzustellen und meinen Schuh runterzuspielen.
Ja, du
obwohl
bist genau,
jeder
wenn,
der Leute.
Ja, wenn du da als Vertretung genau, bist und die Leute sind da.
Genau, für, richtig.
Ja, natürlich.
Das wäre einfach nicht geil. So bin ich halt auch nicht.
Das erst ehrt dich.
So. Und dann habe ich halt fast nur LeShuck-Tracks gespielt. So, was ja cool ist, weil ich habe. So sind ja unsere Titel so. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe halt versucht, so ein bisschen zu spielen wie er. Also, Chris spielt sehr schnell. Und macht nicht viele Übergänge, sondern das sind meistens so, stopp, ein, hier rein, da rein und so. Und man hat gemerkt, ich habe dann am Anfang 2, 3 Übergänge gemacht, also wirklich klassisch auflegen, so wie ich das kenne, ne, so. Dann hast du aber in den Gesichtern der Leute gemerkt, so, ja, und jetzt? Also.
Wollten die gar nicht, hatten die gar keinen Bock
drauf, so, oder wie? Genau, also die Mentalität des Feierns ist bei vielen Leuten halt, die wollen dann halt, das muss alle 30 Sekunden, es muss irgendwas passieren. Und wenn nicht im Track was passiert, dann muss halt der DJ oder der Entertainer dahinter, der muss dann halt irgendwas machen. Und das macht ja Chris, ja. Der ist ja wirklich wie so eine Flummi-Pumpe, springt der hoch, runter, nimmt das Mikrofon, macht links und rechts, macht dies und das, so dass die Leute vorne, also die sind permanent in Action, ja. So, das muss man nicht gut finden, das muss man nicht schlecht, also will ich, das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Auf jeden Fall habe ich das dann so versucht, ein bisschen auch mitzumachen, so dass ich kenne das ja, ich mache das ja seit 20 Jahren und habe dann auch so links, hab so ein Mikrofon genommen und gesagt, viel zu leise und alle, yeah, und hier und dann links und rechts und all so ein Scheiß aufgemacht.
Ja, ein bisschen Interaktion halt, ne?
Ein bisschen Interaktion, Dicker, nach der Stunde war ich im Arsch, Alter. Ja. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich war fix und fertig, mental sowie körperlich. Und danach bin ich zu Chris gegangen und habe dann gesagt, ey, ich sag, Dicker, einmal muss ich was sagen. Ich sag, erstmal riesen Respekt für die Leistung, die du immer hinterm Pult so machst. Also A, dass du, also diese Aktion und Interaktion und dieses Hoch und Runter und dieses Ganze drumherum, also ich bräuchte, wenn ich jetzt wieder aktiv losgehen wollen würde, was auch viele schon gefragt haben, so von wegen, Basti, gehst jetzt wieder los, wann nehmen wir nächstes Mal? Nee, definitiv nicht. Dann bräuchte ich auf jeden Fall ein halbes Jahr, bis ich überhaupt wieder reinkomme in den ganzen Schüssel, weißt du?
Das ist so eine Sache, vor der ich wirklich großen Respekt, und das ist auch so eine Sache, weil ich habe gerade ja gesagt, ich hätte auch mal wieder Bock, so, das ist so eine Sache, vor der ich ein bisschen Respekt habe, Weil, imagine, du stehst halt eine Stunde lang oder so mit einer Gitarre um.
Ja, genau.
Und dabei rennst du auch noch durch die Gegend und machst auch noch,
genau,
bist auch noch irgendwie am dich bewegen und an das Fühlen. Ja. Und dann singst du die ganze Zeit. Aber dein Singen ist kein klassisches Singen, sondern ist die ganze Zeit aus aller Kraft, die du noch hast! Irgendwie so schreien. Und
geil,
das, mach das mal eine Stunde. Ja. Da ist, nein, nach das, dir ist, da, ist, da ist wirklich nichts mehr von, ja, dir übrig, wenn du da nicht drin bist. So. Ja. Wenn du, wenn du da drin bist, dann geht. Wenn du da nichts drin bist, dann überlebst du die Stunde so gerade so. Aber danach, ja, gehst du von der Bühne und sagst, pack mich in den Koffer, buddel, ja, mich ein, weißt, ist vorbei.
Nee, weißt, ja, danach, nach dem Auftritt siehst du dann genauso aus wie das, was du vorhin aus deinem Ohr geholt
das
hast.
Kannst du komplett, das kannst du komplett in die Tonne treten.
Ja.
Das ist richtig
komplett.
Es gibt auch kein schöneres Gefühl danach, finde ich so. Das ist halt,
ja,
so.
Ja, das muss, das, genau, also wenn es halt geil war und die, also ich fand es auch cool, ich bin dann auch fertig gewesen mit dem Auflegen und bin dann von der kleinen Bühne quasi runter und dann kamen auch echt ein paar Leute so, die wollten dann Fotos haben und fanden dann, ey, geil und so und das war total schön, das hat echt viel Spaß gemacht, so, ja, gar keine Frage. Aber ich habe halt in dem Moment gemerkt, so, boah, würde ich das wollen, nochmal irgendwie so jedes Wochenende gefühlt oder so, weißt du? Und nicht so, nee, ich glaube nicht. Also nicht in dem Sinne so. Also ich habe das gemerkt an dem Freitag zum Beispiel, da habe ich ja Mindset. Und? Ist lecker? Lorenz isst gerade seine Butter.
Gucken. Okay.
Standby, oder? Alles klar. Sag mir Bescheid, bevor der Scheiß.
Ob sich die Folgendynamik nach hinten raus verändert.
Alles klar. Sag mir Bescheid, bevor der Schalter sich umlegt. Also, ich habe dann so gemerkt, okay, der Freitag, das hat mir vom Auflegen her ein bisschen besser gefallen, weil ich da so gespielt habe, wie ich es. Ne? Also, ja, wirklich auch Übergänge und Mucke und das war dann halt,
das war
auch geil.
Das war super geil, das war richtig schön. Das hast du ja auch im Stream gemacht. Ne? Das war einfach ein wunderschönes,
genau,
Set so und das war auch so Konsens, wie wir da rausgegangen sind mit so allen Menschen, die da waren, so, ey, es war voll geil.
Ja, so und das war, und der Samstag war halt ein bisschen mehr Arbeit, weil ich mich halt darauf eingestellt habe, das um Chris richtig so zu vertreten.
Aber der Samstag, ja, sah auf dem Foto besser aus.
War er auch, der war wesentlich gefüllter. Also
und auch so an dem, mit Sonne und Spaß im Gesicht.
Ja, genau.
Also ich habe das Gefühl, du warst ein bisschen drinner noch. Also es hat sich so der erste Abend war so, ne? Also es hat sich angefühlt, als wärst du beim zweiten Mal, als wäre das noch ein bisschen eingespielter gewesen, weißt du?
Ah, okay. Es war halt wesentlich mehr los. Also am Tag bringt eh Spaß. Ich finde ja so Dayraven auch irgendwie ein bisschen geiler mittlerweile als so,
ja, ja,
Messe.
Ja, ja.
Und es war halt wesentlich mehr los, ne? So, weil halt die Chris-Jünger da alle rumgestanden haben, so. Und dann ist das nochmal ein ganz anderer Vibe, wenn du dann auf einmal ein paar mehr Leute vor deinem Ding da stehen hast, ne?
Ich glaube, du hast auch auf so Festivals, auf so Elektronikgeschichten und sowas, hast du auch eher den Vibe, dass tagsüber auch ganz gut schon geht, glaube ich, ne?
Ja.
Weil,
genau,
so, wenn ich so an, so, klar, also Rock am Ring und Hurricane und was weiß ich was, da geht tagsüber in der Regel ja auch schon ganz gut was, einfach weil da schon Line-Up stattfindet, aber so generell bei so Festivals, wenn ich so denke, also Deichbrand und so andere Geschichten, da war irgendwie, wenn da am Anfang irgendwie ein bisschen was ging und ein paar Acts ging, dann war das Infield noch nicht voll so, aber dann erst so,
genau,
gegen
aber,
Abend. So
aber richtig, es, ne, gibt, genau, es gibt aber auch Acts, die dann so, Dass das Infield oder die Mainstages dann auch schnell füllen können. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, das ist ja auch so krass, guck mal, an dem Wochenende war nicht nur World Club Dome in Frankfurt, es war Sputnik Spring Break, es war Rock am Ring, es war Icarus Festival und noch irgendwie andere Veranstaltungen. Also alleine schon vier große Festivals an einem Wochenende.
Ja.
So, wo ich so dachte, okay, crazy. Und wenn du dir dann mal überlegst, was so ein Festival kostet, also Tagesticket, Wochenendticket und dann noch mit Campen und dann noch Essen und Trinken auf dem Event selber. Alter Falter, ey,
Die sind mittlerweile auch ganz schön teurer geworden wieder, ne, die Tickets. Also es ist jetzt noch nicht mehr, also wenn ich mich zurückerinnere, ich habe damals für ein Festivalticket Rock am Ring, und wir haben das schon teuer gefunden, für ein Festivalticket Rock am Ring 135 Euro bezahlt für das Kombi-Ticket.
Für das ganze Wochenende?
Für das ganze Wochenende.
Das, wie lange ist das her? 10 Jahre?
Ja, kommt ungefähr so hin, vielleicht auch noch ein bisschen länger sogar.
Ich glaube, die liegen jetzt so bei 300 noch was oder so,
was?
Wenn nicht sogar mehr.
Was?
Guck mal nach.
Ja, ich bin jetzt.
Ja, ja.
Ich muss
also
jetzt
das World Club. Also World Club Dome hat fürs Wochenende, ich glaube, 230, und dann mit Campen waren wir irgendwie, bist du auf 300 oder so. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber diese Tickets sind mittlerweile richtig, kosten richtig Geld. Ist aber auch kein Wunder, wenn alles andere drumherum ja auch teurer geworden ist.
Vor allem, es gibt ja nicht mehr, irgendwie einen klassischen Ticketpreis, den man irgendwie sieht. Was sind denn das für komische Tickets?
Wieso?
Jetzt gibt es ja mittlerweile irgendwie Camping with electricity, without electricity, mit Karawanen, ohne Karawanen.
Ach so, ja, also
jetzt,
okay.
Jetzt gibt es ja irgendwie, hä? Das ist mir,
also, ich will doch,
ey, ohne Scheiß, ne? Ab 180 Euro. 180 Euro.
Ab 180, das ist Tagesticket Standard. Bestimmt nur. Das ist bestimmt nur ein Standard-Tagesticket.
Nee, 100%. Nee, das steht, also es ist aber halt auch der, das muss man auch dazu sagen, das ist der Preis, der jetzt irgendwie bei Eventim gelistet ist, ne? Also ist vielleicht, ja, ist das so ein, aber mit Linkin Park als bestätigten Act und keine Ahnung was und ja, nee, tut mir leid, ich bin da irgendwie, also ich verstehe das,
Frau,
wenn man...
Frau steht hier gerade im Türrahmen.
Ja. Das kann,
sie
ja,
ist wunderschön.
Willst du eben hingehen und ich mache hier alleine weiter? Willst du eben...
Eigentlich schon. Nee, alles gut. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich mach so.
So. Wir sind beide von Dingen abgelenkt. Du bist von deiner Frau abgelenkt. Ich bin von was anderem abgelenkt.
Das ist schlimm, weil... Können wir uns mal auf uns fokussieren, bitte?
Klick.
Oh mein Gott. Okay. Das war gemein. Das war gemein. So, pass auf. Wir müssen kurz über...
Ach, Scheiße. Alle, was du
ich sagt,
das war ja keine Absicht.
War ja keine Absicht, ne? Okay. Oh, verdammt. So, pass auf, Lorenz. Ich muss mit dir schnell über Festival reden. Also, World Club Dome. War ja... Also, es war an sich, war es wirklich cool. War es wirklich cool. Aber generell so die Entwicklung des Festivals an sich finde ich schon krass. An sich müssen wir auch bedenken, es ist alles wesentlich teurer geworden. Also, guck mal. So eine ganze Crew zum Beispiel, ne? Also angefangen von einem Backliner über einem Rookie bis hin zu, ich weiß nicht was, die kosten alle mehr Geld, was normal ist, weil die sollen ja auch alle ihr Geld verdienen. So, dann kostet Energie mehr, dann kostet, also all das, all diese ganzen normalen Kosten, die du als Veranstalter hast, sind gestiegen. So, dann hast du, und das ist der größte Punkt, dann hast du die utopischen Gagen dieser großen Acts. Ich kann dir nicht sagen, ich weiß es nicht, wie es jetzt bei Rock am Ring und Rock im Park ist, was die Acts da bekommen, wie hoch das in so einem Rockgewand ist. Ich weiß aber im EDM-Bereich und Dance-Pop-Bereich ist es abartig. Es ist abartig, wie viel Geld dort im Raum liegt. Und dann denkst du dir, Alter, für die Gage, für einen Act, da hättest du dir locker 10 andere DJs holen können, die genauso Leute gezogen hätten und am Ende des Tages hättest du ein geileres Programm, vielseitiger mit einem geileren, weiß ich nicht, Vibe oder so gehabt. Ich kann ein Beispiel sagen, das ist auch so meine kleine Kritik gewesen. Ich habe Rita Ora war auf dem World Club Dome. So, also ich finde ja das Prinzip vom World Club Dome gut, dass sie halt auch ein bisschen aufbrechen wollen, wie es zum Beispiel auch, wie es ja andere Festivals auch machen. Also Rock am Ring holt ja nicht nur Rock-Act, sondern hin und wieder auch mal so ein Finch oder...
Ja, genau, das Scooter ist ja mittlerweile ist das sehr, sehr weit gefächert, ja.
Genau, also im Kern ist immer noch Rock, ne? Aber du hast 1, 2, 3, 4 Acts, die dann halt so ein bisschen das so, was ich total gut finde. Oder du hast es beim Deichbrand oder so, hast du ja auch, ne? Also du hast ja überall so ein bisschen, wo es mal aus der Reihe geht, was ich total super finde. Ich fand das aber auf diesem elektronischen Festival, wenn da auf einmal eine Rita Ora auf der Bühne ist, das war so falsch. Ich saß da und hab mir das angehört für 10 Minuten und dachte dann nur so, du hast hier nicht, also das ist hier nicht der richtige
Platz. Du hast
hier
nichts zu suchen. Aber was macht denn Rita Ora jetzt nochmal?
Die macht so Pop.
Muss ich mir gleich noch... Ah, okay. Ja, das ist wirklich schon ein bisschen... Also ich... Ja.
Didn't wanna get sad song anymore. I want a love song. I'm in the feeling in my heart tonight.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich hätte einen Drum and Bass Act, hätte ich da eher gesehen.
So, genau. Und die waren auch draußen auf der am Freitag, zweite Mainstage draußen, Drum and Bass war die ganze Stage. Subfocus hat dort gespielt. Alter, Headaches hat komplett zerrissen.
Ich wäre den ganzen Tag da gewesen.
Ja, ich war auch ganz oft da an dieser Stage, weil das
einfach
so geil
was,
war.
Mach mal, was du willst, Basti, ist okay, ich bleib hier.
Ich wäre doch da gewesen. Also, das war die ganze Zeit so... Und der Sound war richtig krass davor. Ja. Also, das war wirklich gut. Aber so eine Rita Ora habe ich nicht verstanden. Und das Ding ist, so eine Rita Ora, die kostet bestimmt nicht nur 2000 Euro Gage. so wie es Jamule sagt, 2000 Euro, sondern das ist, die kostet definitiv mehr.
Ja, die kostet bestimmt einen Zacken mehr, so. Das ist aber auf der anderen Seite ist dann halt natürlich gerechnet, wie viele Leute sind jetzt vielleicht deswegen damit hingekommen.
Ja,
kann man das überhaupt so sagen?
Nein. Ja, also man kann das, also auch nicht mehr. Also bei einem Festival würde ich mal behaupten, dass die meisten nicht wegen einem oder zwei Acts kommen, sondern aus der Kombination von mehreren und dem Erlebnis an sich. Das Festivalerlebnis an sich.
So.
Genau. Bestes Beispiel ist ja Perukaville in Deutschland oder das Tomorrowland halt in Belgien oder so. Dass du halt, oder wie zum Beispiel auch Wacken. Also Wacken ist ja auch so ein Phänomen, dass die Leute ja da hingehen aufgrund des ganzen, auf diesem Mysterium und diesem Festival an sich Wacken. Also du hast dann natürlich, die Leute sagen auch geil, ich hab Bock die Band zu sehen und die Band
ja,
zu sehen.
Ja, du hast halt Metal und die Community, ne? Und die Community genau. Heißt im Metal natürlich dann halt vormals irgendwie sehr umgängliche, nette Menschen mit einem sehr hohen Bierkonsum und einem fantastischen Musikgeschmack. So, ja. Ich hab Wacken habe ich auch noch gar nicht gemacht. Ich hab so die ganzen standardgroßen Festivals, diese ganzen so, klassischen Festivals, davon habe ich ganz, ganz wenig gemacht bisher nur, weil ich irgendwann auch, war mir dieses Festival-Kultur-Ding dahinter, da bin ich dann irgendwann raus gewesen und jetzt, wo ich wieder so ein bisschen Bock drauf hätte, ist dann aber halt auch die Frage, mit wem, wie schaffst du jetzt mal eben eine größere Gruppe von Menschen zusammen zu trommeln, wenn alle Kinder haben oder wegziehen oder was weiß ich was, ist ja keiner mehr Metal hier heutzutage und
sagt der mit dem Michael Jackson T-Shirt an, sehr gut.
Ja, sagt der mit dem Michael Jackson T-Shirt, der aber immer noch auf ein Konzert gehen würde.
Wobei, ich auch.
Du kannst es ja auch nicht sagen, es gibt genug Leute, die noch aufs Konzert gehen. Irgendwie ist das dann an mir vorbeigegangen so ein bisschen. Und dann gab es so einen Moment, wo ich wieder hingeguckt habe auf die Festivallandschaft und mich gefragt habe, so, seit wann sind denn Festivals jetzt auch so Freizeitparks geworden?
Ja, genau.
So
ja.
Irgendwie.
Also das...
Also ich habe das früher mit den Experimenten bei Rock am Ring, mit den Stages und sowas, das war schon schlimm genug immer so diese Phasen, aber jetzt sind sie ja mit dem Experimentieren auch wirklich an einer ganz anderen Welt. Es geht ja wirklich gar nicht mehr um Musik, es geht ja wirklich nur noch irgendwie um, ja, da sind ein paar Acts, aber da ist auch noch ein Riesenrad und da hast du irgendwie, keine Ahnung, eine Spielehalle und die hast du jetzt Supermärkte und sowas. Und
genau, also ich würde sagen, das hat angefangen mit dem Tomorrowland, weil das Tomorrowland halt wirklich angefangen hat, neben der detaillierten Bühnengeschichte, ne, also dass die Bühnen wirklich unfassbar krass sind, haben sie halt so angefangen, eine ganze Welt drumherum zu bauen. Also du sollst halt eintauchen, und die Idee finde ich ja geil, du sollst halt eintauchen in das Tomorrowland. Du
ja,
sollst
so
halt in diesem Wochenende,
fusionmäßig auch so, ne?
Genau, sollst du vergessen, dass du eigentlich irgendwie sonst was hast, sondern du bist jetzt im Tomorrowland und hast jetzt 3 Tage lang, hast du jetzt einfach eine geile Zeit. Und die Idee finde ich super, weil das macht das Power...
Was?
Ja, ich weiß. Geil. Die Idee finde ich ja super, weil das macht dasselbe, die Kerbe schlägt ja auch das Perukaville Festival ein in Deutschland, was wirklich krass ist, muss ich auch sagen, weil die es halt geschafft haben, einfach so ein ganzes Dorf quasi gefühlt dahin zu bauen. Ja. Also es gibt einen Bürgermeister, es gibt eine Kirche dort, es gibt also wirklich also Sachen, wo du glaubst, so unfassbar, auf einem Riesengelände, dann gibt es da ein Schwimmbad, dann hast du da... ein Supermarkt, ne? Ein Penny hast du dann stehen und dann, also, du fühlst dich halt wie in einer neuen, du hast sogar, wenn du ein Ticket kaufst, kannst du dir deinen eigenen Besucherausweis holen, also du bist dann Einwohner von Perukaville und kannst in diesem Pass dir dann immer wieder dann jedes Jahr, wo du dann, ne? Also du bist dann Einwohner.
Das wird halt
und
so, aufgezogen, so, ja, auf jeden Fall.
Die Idee ist schon,
das ist geil.
Genau, ist wie so eine, ist schon wirklich geil. Das haben die schon wirklich klasse gemacht. Das Ding ist natürlich, dass du mit diesen ganzen Nebenattraktionen oftmals dann vom eigentlichen Kern, also von der eigentlichen Sache ein wenig ablenkst, nämlich der Musik, ne? Weil das Spektakel dann halt wichtig wird und vor allem immer wichtiger wird, sobald das nächste Festival nachzieht. Also, wenn du dann das erste Festival bist, was ein Riesenrad da stehen hat, ne? Und das im Aftermovie natürlich auch geil aussieht, dann kannst du dir vorstellen, dass in dem nächsten Jahr drauf mindestens 3-4 Festivals nachgezogen haben und neben dem Riesenrad auch noch einen Autoscooter hingeknallt haben. Das ist halt quasi Wettrüsten. Ja. Nur es ist halt Wettrüsten.
Entertainment-Wettrüsten. Halt. Es ist Entertainment-Wettrüsten,
genau.
Alter. Es ist
ganz
wirklich
genau.
Entertainment-Wettrüsten.
Es ist Entertainment-Wettrüsten, ist so.
Alter. Ja.
Und dann hast du halt einen ganzen Vergnügungspark da stehen. Und Was ich halt so, das kostet halt am Ende des Tages auch Geld. Ja, es bringt auch Geld ein.
Ne? So, und das so. Ist der Punkt. Es kostet halt, das kostet halt auch fucking viel Geld. Und ich genau. möchte mich mal so weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass mit etwas weniger marketingstarkem Schü-Schü drumherum, wie irgendwelchen Riesenrädern und vielleicht etwas mehr auf die Community hören, da auch ein anderes Preisschild stehen könnte. Aber wir wissen ja gerade bei so Sachen wie Rock am Ring etc., das ist natürlich eine ganz andere Welt. Und es gibt ja glücklicherweise auch sehr viele kleine Festivals, auf die man gehen kann, die eben genau diesen Spirit dann noch so leben. Ne?
Also, ja, aber ich will jetzt nicht die großen Festivals bashen, im Gegenteil.
Nö. Das ist halt einfach eine andere Art von Festival.
Es ist eine andere, ja. Genau, wollte ich gerade sagen, es ist halt einfach nochmal ein anderes Level. So, natürlich gibt es viele kleinere Festivals, schöne Festivals, und vor allem in jeder Richtung, von Musikrichtung auch. Wir haben zum Beispiel hier im Norden auch das Between the Seas, was es seit ein paar Jahren jetzt gibt, was auch immer größer wird. Das Open Beats Festival gibt es auch, jetzt nicht bei uns im Norden, das ist weiter südlich, auch schon im 5., 6. Jahr oder so, wird auch immer größer. Ist ja klar, die fangen ja alle klein an und irgendwann sind sie einfach größer. Und es gibt viele richtig coole kleine Festivals, wo man auf jeden Fall hingehen kann. Aber so ein großes Event wie zum Beispiel Rock am Ring, Rock im Park, wo ich Rock am Ring persönlich noch ein bisschen, obwohl Rock im Park ist auch geil, fand ich mega, mega gut. Sollte man auf jeden Fall mal machen, miterlebt haben, auch so Perukaville. Also ich finde, das kann man und sollte man sich auf jeden Fall schon mal geben, vor allem, weil du dort halt auch so geballt viele Künstler auf einem Haufen siehst. Also ja. Ich fand das zum Beispiel bei Rock am Ring zum Beispiel richtig geil. So, ich habe mir Green Day reingezogen, danach kam Offspring, da bin ich rübergegangen auf eine andere Bühne, dann hab mir SSEO gegeben und bin dann wieder rüber zu der nächsten Bühne, weil da irgendeine kleine Pack. Also das ist halt geil, du kriegst halt auf schnelle Zeit die Künstler mal alle live zu sehen, die du dir gerne reinballern wolltest.
Ja, es ist wie so ein Musikpark, das stimmt schon. So eine Vielfalt hat man da bei den größeren Dingern natürlich auch dementsprechend am Start. Ich muss da zwischendurch die ganze Zeit an das Festival denken, was wir mal hier in Oldenburg hatten. Das so aufgebaut war, dass sie wirklich, ich glaube, 6 Bühnen oder irgendwie sowas, Tabula Rasa haben die das geschimpft, hat sich das genannt. Und das Coole an dem Konzept war, dass auf diesen 6, 7 Bühnen waren unterschiedliche Musikrichtungen. Du hattest auf der Hauptbühne, hattest du halt generell EDM und elektronische Musik, halt so das, was die größte Masse halt eben erreicht, mit der größten Fläche im Prinzip davor. Dann gab es halt irgendwie so ein Zirkuszelt, da war mehr dann so Goa und Trance und keine Ahnung was. Und dann ein Psytrance und sowas. Dann gab es, nicht Goa, das war nochmal was anderes. Es gab nochmal eine extra Goa-Stage auch nochmal dazu. Die war dann halt auch auch richtig mit ganz viel Bühnendekoration und ganz aufwendig aufgebaut, so, also sowieso Goa-Stages halt immer aussehen, so ein bisschen Tomorrowlandig auch. So, da gab es dann für jedes Genre gab es dann halt eine eigene Bühne und so einen eigenen Bereich, wo die Bühne dann auch hingestrahlt hat. Sogar so gut aufgebaut, dass man von den anderen Bühnen gar nicht wirklich was mitgekriegt hat, wenn man davor stand. So. Und so gab es dann halt eben die Situation, dass du halt irgendwie auf der einen Bühne hattest du dann halt irgendwie, haben da irgendwelche lokalen Rock- und Punk-Bands gespielt und nebenan dann, keine Ahnung, wer war da? Ich glaube Mr. President oder irgendwie so, der Captain Hook hat da gespielt. Also es gab dann irgendwie so eine Schlagerbühne, es gab eine Hip-Hop-Bühne, es gab eine Dance-Bühne, es gab eine Goa-Bühne, es gab noch dieses Partyzelt und dieses Rock-Ding und da waren halt unterschiedlichste Acts und der hat halt auch richtig gut gebucht, der Dude, der Veranstalter.
Geil.
So, ist leider nur einmal passiert, aber der Gedanke dahinter war, auch nicht zu sagen, nicht jedes Jahr findet dieses Festival statt, sondern nur alle 2 Jahre, weil er nämlich keinen Bock hatte, dass du dieses, ist es jedes Jahr das gleiche Phänomen mit drin hast und vor allem, weil er von sich aus auch gesagt hat, so die Organisation mit einem kleinen Team in so einer Größe, so ein Festival, das ist halt auch nicht mal eben gemacht und mit 2 Jahren hat man dann zumindest ein bisschen Luft, weil sonst bist du nämlich ja wirklich so, du gehst aus dem einen Festival raus und bist schon längst in der Planung fürs nächste Festival und stellenweise ja auch dann darüber hinaus und so weiter und so fort. So. Ja. Da sind die ja auch so ein bisschen dann planerisch wirtschaftlich die Hände gebunden. So. Und das fand ich, das war ein schönes Beispiel dafür, wie halt ein in Anführungszeichen kleines Festival, aber doch eine ganz schöne Größe haben kann. Ich glaube 10.000 Leute oder sowas waren das.
Krass.
Also es war halt auch, war nicht ohne. Geile Nummer.
Du kannst halt auch fehlplanen. Ich weiß noch, da war ich auf dem Lollapalooza in Berlin, das ist auch schon ein paar Jahre her, waren wir mit Scooter und dann wir haben im Infield gespielt, also im Berliner Olympiastadion, ne, haben wir gespielt und draußen gab es dann aber die 2 großen Mainstages und die standen sich schräg gegenüber. Hat hier ein Eck gespielt und dann, als der zu Ende war, hat dann der da einer gespielt und irgendwann hat es auch Überschneidungen gegeben und das war ja Gift. Und ich weiß dann noch, dass wir mit Scooter unten im Infield gespielt haben, oben auf der Mainstage Billie Eilish gerade gespielt hatte. Und Billie Eilish macht ja eher so, I was gonna
be. Die ist ja relativ ruhig.
Genau, relativ. Und auf einmal hörst du von unten dann so, ja. Und dann hat, pass auf, und dann kriegt unser FOH eine WhatsApp-Nachricht. Ihr müsst leiser sein, man hört oben nur noch Scooter. So. Und dann hat er aber nicht leise gedreht. Kalle durfte nicht leise drehen, auf keinen Fall. Und dann irgendwann war das dann so, dass dann die Nachricht kam, wenn ihr jetzt nicht leiser macht, drehen wir euch den Saft ab. So. Spoiler. Wir haben nicht leiser gemacht.
Sie haben also aber auch Kalle nicht den Saft abgedreht.
Sie haben aber auch nicht den Saft abgedreht. Was ist aber passiert? Es war so laut, dass die Leute von Billie Eilish weggegangen sind, weil sie gedacht haben, Alter, da geht die Party. Und dann sind die alle wirklich ohne Kram, nach 10, 15 Minuten, nachdem wir gespielt haben, sahst du dann, wie die oben da, die Treppe, die große, ne? Wie die alle, wie so Herr der Ringe, wie so ein Angriff voller Orks, wie das dann so alles runterkam. Und das war, wir haben Billie Eilish einfach die Leute abgezogen. Lag daran, weil die Planung der Stages so mit dem Sound sich so kollidiert haben, ne?
Es war kein Dickmove von den Künstlern, wenn die Stageplaner das so verkacken, Pech gehabt.
Ja, sorry. Es ist halt, du hast es aber auch schwer, wenn du in Deutschland, wenn du dann Billie Eilish hinknallst, ist natürlich ein Wälzer, keine Frage, aber ja, die dann so, I'm a bad guy, und dann kommt so, du, 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 und im Hintergrund kommt dann gerade We Love Hardcore oder sonst
ja,
irgendetwas.
Das habe ich jetzt auch gedacht in dem Augenblick, so dass da hat Scooter dann an der Stelle halt schon Heimvorteil, so die ziehen dann ja, schon. Genau. Weil sie halt dann eben die Leute damit rüber.
Du wärst auch da gewesen. Du wärst auch safe zur Scooter gekommen.
Ist halt, ist nicht unwahrscheinlich. Oder, ja. oder näher rangetreten, um mehr von Billie Eilish zu haben. Aber ja.
Ja. Und das ist halt dann auch so, wenn du so ein Bühnenkonzept, das war beim World Club Dom jetzt auch diesmal sehr gut, weil da hatten sie vor 2 Jahren, kann ich mich dran erinnern, draußen das ähnliche Problem, dass du die Mainstage, die zweite Mainstage, sag ich mal, also im Infield hat es die Mainstage gehabt, ne? Und draußen war dann so die zweite Mainstage rechts auf dem Feld und links auf dem Feld war diese Zombie-Hardstyle-Stage, die auch immer eine riesen Crowd hat und so. Und die haben sich dann auch irgendwann kollidiert mit den Menschenmengen und halt auch mit dem Sound. So dass in diesem Jahr die Zombie-Stage ausgelagert wurde aus diesem Feld, ne? Also quasi ein bisschen weiter weg und in diesem Feld dann nur noch die zweite Mainstage stattgefunden hatte. Natürlich hat sich dadurch, die Leute haben sich mehr verlaufen, ne? Und es war dann nicht mehr dieses Gefühl von, boah, hier ist aber heute richtig was los, weil sich das mehr verlaufen hat, aber für die Leute war es halt auch angenehmer und die Bühnen konnten sich gegenseitig nicht mehr bekriegen. So, das ist halt auch, genau. Ja. Ist halt scheiße, wenn du da stehst, versuchst dann irgendwie geil, spürst den Break und auf einmal kommt von der rechten Seite irgendwie, ich steh den Rücken an die Wand. Weißt du, was ich meine?
So. Grätsch dir da halt so richtig schön in deine Pause rein, die du gerade so dramatisch aufzubauen versuchst.
Auf einmal kommt Haftbefehl, Alter. Ja, das by the way, in Frankfurt Haftbefehl spielen, ne? Du hast immer eine sichere Bank.
Ich wollte gerade sagen, immer win.
Ich habe 069 in so einem Techno-Remix gespielt, da ging aber die Luzi ab, du das glaubst du aber gar nicht.
Da sind wir alle gleich. Was musst du dann in Bayern spielen? Musst du dann Heino mit einbauen oder was?
Weiß ich nicht, ob es einen Söder-Remix von irgendwas gibt oder so. Oh, in Bayern, Gott. Was würde man in Bayern spielen? Das ist schwierig. Auch gute Frage.
Würde man überhaupt würde noch man in Bayern spielen heutzutage?
Nee, das ist die Frage, die man sich stellen müsste.
Weil man
ich glaube,
auch dazu sagen muss, München ist nicht Bayern, ja? Man kann München durchaus von Bayern abgrenzen.
Was würdest du in Berlin spielen? Mashup Bootleg-mäßig?
Oh, ey, das ist ja so viel, was man da spielen könnte.
Ich würde Sido meinen Block spielen.
Ja, mittlerweile ist ja die Gefahr, dass die Leute den Song nicht mehr erkennen, relativ hoch.
Nein, den erkennst du.
Es gab diesen Fauxpas letztes Jahr auf einem Konzert. Das war, ich glaube, auf einem Luciano-Konzert. Da ist Sido als Feature mit auf die Bühne gekommen und die haben meinen Block gespielt und die ganze Crowd hat keine Ahnung, wie der Text geht, haben dich mit.
Ja, weil Luciano-Fans auch einfach überhaupt keine Ahnung vom Deutschrap haben. Sorry. Echt jetzt. Luciano-Fans sind irgendwelche TikToker, die irgendwie meinen jetzt, ich bin cooler Hip-Hopper, Alter.
Ja,
sorry.
Ihr solltet mal richtige Rap-Musik hören.
Echt jetzt? Das Einzige, was ich hören, ist so, ich vermeine, halt die Goschen, Alter. Echt jetzt.
Also da gibt's ja, es gibt ja jetzt.
Vor allem halt die Goschen.
Du bist schon richtig im Söder-Wahn drin. Ne?
Oh, halt Goschen, ey.
Da wäre ich abgefuckt. Ich würde sagen, ich spiele Kusavasch.
In Berlin?
Ja. Das ist ein Berliner.
Nein. Doch nicht Savas in Berlin.
Natürlich, das ist ein Berliner Rapper.
Ich würde Savas nicht in Berlin spielen.
Wen denn sonst?
Ich würde Sido meinen Block ballern.
Nee, Mann. Ich, allein deshalb schon, weil ich aus West-Berlin komme, ist,
aber Savas ist, doch
West,
mehr
ist West-Berlin maskulin, MOR, definitiv dann da aber meine musikalische Heimat.
Ja, also Savas auf jeden Fall, KKS auf jeden Fall. Aber war Savas nicht mehr so auch, also nicht so in der, der war doch auch südlich eher irgendwie.
Nee.
Der ging doch auch südlich mehr ab, oder?
Nee. Also grundsätzlich ist in dem, was du in der Zeit hast, du ja nicht sonderlich, also du hattest schon eine Menge Deutschrap, aber nicht so sonderlich viel großen Deutschrap, da gab es ja nur eine Handvoll.
Ja, ja, klar, aber war, also ich hab das immer so, ich hab immer überlegt, dass, also ich hab immer im Kopf gehabt, vielleicht irre, und ich irre jetzt mich bestimmt und täusche mich komplett und bitte zerreißt mich nicht in der Luft, aber ich hatte immer Savas so unten in die Ratar-Ecke, also in die Frankfurter Posse mit also.
Ich fühle das, weil die Härte, die ein Savas ja vor allem zu
eben
der Zeit halt mit reingebracht hat, eine ähnliche Härte gewesen ist, aber no.
Ist Berliner Style, ne?
Berlin! Ich war als erstes auch bei, also Taktlos kannst du nicht mit reinwerfen, ist ja auch West-Berlin, aber Taktlos kennt halt wirklich keine
das
Sau.
Das ist zu tief. Das ist nicht, nee. Was würdest du in Hamburg machen?
Ich bin ja nicht so der große Hamburg-Fan, deswegen schmeiße ich den Bo vor die Füße.
Genau, würde ich auch machen. Es tut mir leid,
Hamburg, aber ihr habt halt das Bo verdient, so und mehr nicht.
Naja, nicht nur das Bo, ey, wir haben auch Sammy. Also Hamburg hat auch Sammy, ne?
Ja, auch da, ich bin halt, ich weiß, ne, Lyricists, Sensimilia,
etc.
Aber das ist so, Sammy Deluxe hatte halt sehr, sehr oft sehr, sehr gute Zeiten und er hatte halt sehr, sehr oft auch so Zeiten, da war ich musikalisch dann gar nicht mehr so irgendwie dabei.
Ja, cool. Aber das hatten viele Künstler.
Das haben viele Künstler, genau. Ja, wen schmeißt du denn für München rein?
Ich habe keine Ahnung.
So, welcher, jetzt, wahrscheinlich ist das jetzt so eine richtige Bildungslücke und jetzt grätscht hier irgendwer bestimmt.
Jetzt also, mal ohne Flachs,
wenn wir bei Österreich wären, würde ich Moneyboy reinschmeißen, ist klar. Aber wir sind halt noch in Deutschland und dementsprechend, wen schmeiße ich denn? Ist Blumentopf oder was?
Ja. Nee, Blumentopf ist München?
Das sind.
Massive Töne ist doch auch, Blumen ist doch auch irgendwie so unten südlich, oder? Wir sind die Coolsten, wenn wir cruisen.
Wir sollten uns vielleicht nicht weiter mit unserem nicht vorhandenen Musikwissen als exposen hier.
Herzlich willkommen bei Ziemlich Neue Freude, eurer Deutschrap-Podcast.
Ja, hier, Afrop ist doch auch Hamburg gewesen, oder nicht?
Ja, Afrop ist auch Hamburg gewesen, genau.
Ich glaub,
also Afrop kannst du auch nehmen.
Ja, also Afrop würde ich vielleicht auch für Dingens nehmen, aber ich finde das Bo für Hamburg schon ganz gut. Wir schmeißen den halt einfach nur das Bo vor die Füße. Da, ja, und ansonsten, wen haben wir denn noch so?
Was würden wir denn aus NRW ballern? So Köln, die Ecke, Dortmund und so.
Ja, da hätte ich wobei Khatar ist eher Frankfurt, ne?
Khatar ist Frankfurt, genau.
Rest in Peace, Bruder.
Rest in Peace an dieser Stelle, genau. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist nochmal, um auf diese Festivalgeschichte zu kommen. Ich finde eine Mischung gut, aber irgendwie sollte man auch drauf achten. 50 Cent war ja auch auf dem World Club Dome am Sonntag, hat er dort gespielt. Mhm. War brechend voll, ne? Ich habe aber gehört von ganz vielen Leuten, dass er total lame war. Also ich kann es mir auch vorstellen. Ich habe gehört, er saß nur da rum und hat dann so das war halt einfach nur.
Amerikanische Rapper sind nicht mit deutschen Rappern oder Künstlern auf der Bühne zu vergleichen. Das ist eine andere Welt. Die ganze Auftrittskultur ist eine andere und die ganze Auftretenskultur. Also, also so, ja. Sowohl wie die Konzerte gestaltet sind und ablaufen, als auch wie die Personen auf den Konzerten sich geben und sind, ist für, das habe ich schon so oft gehört, aus den Mündern deutscher Leute, die sich halt irgendwelche Ami-Rap-Konzerte angeguckt haben, die kamen wieder und waren so, ey, was war denn das für eine Scheiße? Ja, der kam halt irgendwie zu spät, der kam halt irgendwie, der hatte kaum Bock, der hat da seine Show runtergezuppelt so und dann hat er zwischendurch noch haufenweise Scheiße gelabert und ist wieder abgehauen. Aber das Ding ist, so ist es halt.
Ja, das klingt gerade halt wie eine Beschreibung von einem Krach in Stereo-Konzert.
Wow, also erstmal heiße ich nicht als Musiker Krach in Stereo, du Schweinebacke.
Sondern?
Ich, ja, als Punkband hießen
wir... Wie finde ich dich denn auf Spotify?
Ja, also auf Spotify findest du mich unter den anders, aber... Johnny Karate hast du uns als Johnny Karate auf der Bühne gesehen. Mich als anders wirst du wahrscheinlich nicht auf der Bühne sehen, weil ich nicht glaube, dass ich damit jemals auf eine Bühne gehe mit dem englischen Zeug. Dafür
doch,
müssen wir
denn
das deutsche Zeug erstmal
wieder machen. Ich werde es jetzt droppen. Und zwar sitzt Lorenz Anders bereits wieder an neuer, toller Musik. Und demnächst werden die ersten Titel veröffentlicht.
Ja.
Und die werden absolute Banger sein, ich sag's euch, Leute.
Oh ja, und damit gehe ich auch wieder live. Das will ich wieder live spielen. Ich habe auch schon Anfragen von Menschen, die Bock haben, das mit mir live zu spielen. Das habe ich gar nicht erzählt.
Geil. Ich darf ja auch an Produktion ran, ne?
Ja, darfst du auch. Das Gesicht.
Geil. Ja. By the way, Electric Callboy, die haben doch auf Rock am Ring auch gespielt jetzt.
Ja, die waren einer von den beiden angekündigten Special Guests, die, wie ich finde, ein guter Special Guest gewesen sind. Der andere Special Guest, den sie hatten, das war ein bisschen...
Wer war denn der andere?
Das war irgendein Schlager-Act. Ach, fuck man, wie hieß er denn?
Ach du Scheiße.
Was war das? Rock am... Warte, ich schau schnell nach.
Also, ich muss sagen, Electric Callboy war... Cowboy oder Callboy?
Callboy,
genau, ich wollte gerade sagen. Electric Callboy. Finde ich schon richtig geil, weil die so ein bisschen auf, ich sag's jetzt mal, Bring Me the Horizon auf Wish bestellt. Also weil elektronische Synthies mit Rock gemischt, so ein bisschen, weißt du?
Ja, ich finde Bring Me the Horizon aus dem Kaugummi-Automaten gezogen. Weil es das ist halt mehr trance-ig, mehr Candy, mehr so trashy, bubbly.
Genau.
Es ist halt so ein bisschen mehr Happy Time auch. Mhm, so ist,
genau.
Es erlaubt sich mehr Freude.
Witzig zu sein.
Genau.
Es ist mit so einem Augenzwinkern.
Ja, es ist nicht so ganz, ich nehme mich böse ernst, Emo.
Ja, genau. Ich finde es aber trotzdem mega geil, weil es halt auch ballert. Ne?
Ja.
Und ich muss sagen, ich fand es geil, dass Hand of Blood einfach mit auf der Bühne stand.
Der ist ja mit denen irgendwie befreundet. Ne?
Eben.
Der hat ja irgendwie...
Ja. Wie heißt er? McLawrence oder Mac, wie hat er sich genannt da? Und dann steht da einfach dieser Spargeltarzan da oben drauf. Der hat auch so eine Aura, wie der dann einfach da steht.
Das finde ich auch so geil. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gedacht bei so Streamern, die auf die Bühne gehen. Weil halt wirklich denkst, wenn die Leute auf die Bühne gehen, so Junge, du gehörst da einfach nicht hin. Du gehörst
aber an, ich finde, er gehört da hin.
Ja, also, sorry. Das ist ehrlich egal, ob das ein Hanno, ein Philo oder ein Zabex ist, so.
Obwohl Philo kommt
bei
schon
Philo
gut,
geht
macht
das
schon.
Da, bei Philo, finde ich, ist das schon so der, weil da merkt man, da ist die Musik noch irgendwie drin, aber bei allen anderen ist es halt so, ey, sorry, aber ihr habt einfach keine Bühnenpräsenz.
Ja, das stimmt.
Das ist halt so.
Aber ohne Flachs, wenn ich das so sehe, also so Bühnenauftritte, vor allem jetzt so die Videos, die ich gesehen habe, ich muss noch kurz zum World Clubdown sagen oder generell, was so DJs und EDM-Festivals angeht, ne? Ich kann mir diese Mainstage-Scheiße nicht mehr anhören. Also das hat nichts mit dem World Club Tone zu tun, sondern das hast du auch auf dem Paruka-Wills, auf dem Airbeat One und sonst irgendetwas. Diese Mainstage-Acts wie zum Beispiel Dimitri Vegas Like Mike, Tiesto, Steve Aoki, Chains, wie sie alle heißen, diese ganze Timmy Trumpet, diese ganze Top 20, DJ Mac Top 100, diese ganzen Multimillionäre, die da oben stehen, ich kann die mir nicht mehr angeben, weil die jedes Jahr die gleiche Scheiße spielen. Und wenn sie was Neues spielen, ist es immer noch die gleiche Scheiße und machen genau denselben Müll wie jedes Mal. 3, 2, 1, let's go! Hey, oh, we sit down! Und dann siehst du manchmal in die Gesichter der Leute, ich habe das jetzt bei Dimitri Vegas und Like Mike gesehen, dann hast du da die Nahaufnahme und dann siehst du da diese alten alten, reichen Vollidioten, wie die da ohne Emotionen oben da irgendwie so tun, als würden sie was tun. Und ich denke so, Leute, wenn ihr keinen Bock mehr habt auf den Job und hier nur seid wegen der Kohle, pisst euch doch einfach. Wirklich. Also dann, ich find's dann, und das finde ich so kacke gegenüber auch irgendwie der Kultur, nicht nur im in der elektronischen Musik, sondern generell bei so vielen Musikrichtungen. So Leute, ja, es sind Superstars, gar keine Frage, aber dann achtet doch mal drauf, wer es wirklich verdient hat, auf so einer Bühne zu stehen. Also ein David Guetta zum Beispiel, dem siehst du da oben an, dass der noch wirklich Bock hat, der, ja, ist, der das noch irgendwie fühlt und das ist ein verdammter Weltstar. Und wenn du dann so Leute hast, wie zum Beispiel Dimitri Vegas Like Mike oder auch so zwei, drei andere Kandidaten, wo du schon siehst, dass die eigentlich keinen Bock haben, Bro, dann buch die Scheiße nicht, wegen denen kommen nicht Leute. Ist das doch, dann scheiß doch einfach drauf und buch für die Gage, irgendwie 5-6 Newcomer, die aber auch schon eine große Reichweite haben oder so, gibt's ja genug, und macht dir das Festival dann damit irgendwie voll, weißt du? Habe ich nicht verstanden, verstehe ich nicht.
Ich glaube, das ist so ein, also ja, es ist bei größeren Acts im Rockbereich, finde ich das ähnlich, also ich habe auch, als ich das zweite Mal Billy Talent gesehen habe, irgendwo auf einer großen Bühne, habe ich auch gedacht, okay, gut, das ist jetzt nichts Neues mehr irgendwie für mich. Ja. Das war beim ersten Mal, war das total geil, aber beim zweiten Mal ist es halt wirklich so wie, okay, ja, ist cool, aber ich führe jetzt bewusst Billy Talent als Beispiel an, weil jeder, der sich mit Rockmusik auskennt, weiß, dass es kaum eine linearere Band als Billy Talent gibt. Die machen, ja, jedes Mal, wenn die ein neues Album rausbringen, klingt das wie die Fortsetzung vom letzten Album.
Von Red Flag, genau.
Also genau, das ist also ja, Billy, ja, genau. Es gab ja damals schon den Joke Billy Talent 1, 2, 3. So, jetzt haben sie wirklich Billy Talent 1, 2, 3 gedacht und das Album, was danach rauskam, war in Wirklichkeit auch eher Billy Talent 4. Und,
genau.
Und da fällt einem das halt, finde ich, irgendwie am dollsten auf. Bei anderen Acts, wenn man sieht zum zweiten Mal, aber dann in kürzerer Zeit hintereinander sieht, finde ich schon noch. Es ist halt relativ schnell, ist es halt dieses so, ja, okay, habe ich jetzt gesehen, ist abgehakt, ne?
Das
ist
ja, so. Aber ich muss sagen, dass bei so Bands, es ist ein gravierender Unterschied zwischen DJ-Act und Bands. Also eine Band performt ihre Songs, ne? Und ein DJ-Act performt zwar auch seine Songs, aber spielt aber auch viele Songs von anderen. Und es ist ja nicht so, dass du auf einem Rockfestival eine Band stehen hast, die auch Songs von anderen spielt, außer es ist eine Coverband, sag ich jetzt mal.
Ja, es kommt selten vor, so, dass ein Cover darunter
rotzt. Genau so. Und bei so EDM-Festivals hast du halt DJs, die auch die Tracks der anderen DJs spielen. Und ich sag mal, ich mache jetzt mal eine steile These. So ein Act wie Dimitri Vegas Like Mike, den musst du auf so einem Festival nicht haben, weil die einzigen Hits, in Anführungszeichen, die sie hatten, die andere gemacht haben, ne, die werden dann eh gespielt von anderen DJs in ihren Sets. So, und du musst dann nicht diese zwei Langweiler da oben stehen haben, weißt du, nur um sie da stehen zu haben. So,
das ist so eine Frage.
Aber ich weiß, warum sie da stehen. Ich weiß ja, warum sie da stehen.
Ja.
Sie stehen ja einfach da aus Politik. Gründen, politischen Gründen. So, weil sie halt Management beim Tomorrowland haben, weil sie halt die Tomorrowland Residents sind und wenn die irgendwo spielen, dann ist es garantiert, dass da irgendwie da, also es ist einfach Politik. So, natürlich gibt es auch viele Leute, die feiern als Live-Act und dann auch zugucken, gar keine Frage, aber meiner Meinung nach, für das, was die kosten, für das, was wie sie performen und wie sie dann auftreten, ist das nicht gerechtfertigt und gehört meiner Meinung nach, müsste viel weniger stattfinden. Und dafür mal wirklich talentierte, neue, was heißt neue, die Jungs und Mädels, die dann irgendwie auch am Start sind, sind ja auch schon lange dabei. Aber es gibt ja genug Acts, wo man dann sagen kann, ey, hol doch mal den auf die Bühne oder den. Der reißt genauso die Hütte ab und kostet einen Bruchteil von dem und kannst ja noch 3-4 andere dazu holen.
Das ist eine Frage, die ich mir jetzt gerade so ad hoc stelle.
Weil bestes Beispiel bei den Livebands oder sowas, wenn du dir Limp Bizkit auf die Bühne holst, ne, die hast du ja auch schon irgendwie 3 Millionen Mal irgendwie gesehen oder sonst irgendetwas, du weißt aber, wenn du Limp Bizkit drauf holst und die Breakstuff spielen oder sonst irgendetwas, dann ist aber sowas von zappenduster, weißt du, weil sie es auch performen,
ja.
Die performen es einfach, wenn so ein Fred Durst da steht und irgendwie einfach performt, dann ist das was anderes, als wie wenn da oben so zwei Multimillionäre stehen und einfach mal so eine Hand heben oder so. Oh, es ist so ermüdend, ey.
Ja, das ist ja so die große Kritik, die auch viel so aus seitens von dieser Bandecke halt gegenüber DJs kommt, ne? Dass halt so, dass es keine Arbeit sei im Sinne der verrichtenden Arbeit, die man so tätigt. Wobei ich da der Meinung bin, so ganz ehrlich, es kann ja jeder für sich entscheiden, wie was live umgesetzt wird. So.
Genau.
Das ist ja meine eigene Entscheidung. Und wenn ich jetzt beispielsweise mir vorstelle, irgendwann mal live Drum and Bass zu machen, dann ist mein Job, den ich auf der Bühne habe, wird dann irgendwas sein, was mich auch beschäftigt hält da oben und was mich in einer Art und Weise beschäftigt hält, dass ich die Musik fühle und Einfluss auf die Musik habe mit dem, wie ich es fühle. Beispielsweise, wenn da jetzt dann ein Drumset mitsteht, was ich dann halt live mit dazu bediene, dass ich ja halt irgendwie den Drive und den Live-Faktor und die Show und so weiter dann da halt mit einfließen lassen kann. Aber einfach nur durch auf Knopf drücken und mixen, das wäre mir halt... Das würde mir nicht ausreichen, um meine Energie loswerden zu können. So.
Pass auf, kann man aber machen, wenn du noch wirklich auflegst. Also wenn du wirklich, das ist jetzt, ich weiß, für viele ist das ein bisschen, also die meisten DJ-Sets, die heutzutage stattfinden, ist nur noch ein Start-Stopp. Das heißt also, vor allem im Hardstyle merkst du das, dass ein Track aufhört. Und in dem Moment, wo dieser Boom kommt, drückst du schon Play beim nächsten Track, der auch mit dem Boom anfängt. Also es geht nur noch Start, Stopp, es werden keine Übergänge mehr gemacht. Das ist instant kein Arbeiten, definitiv nicht. Das ist nur Start, Stopp.
Genau, nach meinem Verständnis ist die Arbeit dann an der Stelle, also eine Arbeit, die ich gerne das machen würde.
Mixing, wirklich?
Genau, mixen, dass ich halt gucke, okay, genau. Jetzt ist gerade der und der Song, die Leute gehen da gut drauf ab, das funktioniert, genau. Das heißt, ich nehme noch was, was in die Richtung geht oder das steigert oder wie auch immer, was dazu
dann
passt, damit ich das,
genau,
ineinander arbeiten,
ja,
kann. Und
genau,
dann geht das so ineinander über. Nächste, und so arbeite ich mich Track für Track,
genau,
anhand der,
genau,
Stimmung der Leute dann durch den,
genau,
Abend.
Genau. Und dann mit Mikrofon und natürlich Performance, das alles drum und dran, das Entertain und so. Das ist dann auch definitiv Arbeit, wie ich es am Samstag da ja auch gemerkt habe. Aber das, ja, was so ein Dimmy Mike da machen, dieses Start-Stopp drücken und dieses dann, Bro, Alter, lass doch einfach, und ja, ey, hier habt ihr eure Kohle, hier, schmeiß hin da und bitte geht, ey. Das
kann
ist einfach.
Kann dann auch jeder andere irgendwie in dem Sinne machen. Es ist aber halt auch
das
so.
Ding ist, ich kenn ja, das Ding ist, ich kenne ja auch die Szene. Ich weiß ja auch, wie gewisse Acts drauf sind, ne? Und das macht das Ganze dann noch unromantischer. Auf der anderen Seite hast du so junge Talente, wie zum Beispiel, kann ich jetzt sagen, Steve W. Ist ein junger DJ-Producer, der hat vor anderthalb, zwei Jahren angefangen, so Rock-Music auf Dance zu machen. Und er selber hat so für sich seine Nische gefunden, nennt sich Rave-Punk. Und er selber fand ich mega geil, hat dann auf der Bühne gestanden mit E-Gitarre, das macht er schon eine Weile, das heißt, zu den Tracks spielt er noch E-Gitarre und jetzt hat er noch einen Kollegen dabei, der das Schlagzeug spielt. Das heißt also, der macht so ein bisschen auf, der stand jetzt auch mit Electric Callboy auf der Bühne, weil der einen Remix gemacht hat für einen Song, von einem Song von der Band, und der macht dann quasi einen Track an, der dann Tie-Play bekommt, ne?
Ja.
So ein EDM-Track. Und dann fängt er an, Gitarre zu spielen. Und der Schlagzeugtyp spielt dann Schlagzeug, ja, oben drauf. Und auf einmal entsteht dann so eine halb live Teil Playback Performance Show.
Total geil.
Alter, ich habe das so geil gefeiert, das fand ich so mega, und die haben das einfach gemacht, so dass du hast gesehen, alles klar, die fangen damit gerade erst an, so da war noch nichts groß ausgebaut und okay, da muss jetzt jemand kommen, der quasi hinten den DJ Job übernimmt und die Playbacks abspielt und die müssen sich noch abstimmen mit Übergängen und hast du nicht gesehen, aber er hat sich da hingestellt und probiert etwas Neues und das habe ich so gefeiert, das fand ich so geil, weil es nicht einfach dieses klassische DJ-Set war. Ich verachte kein DJ-Set, im Gegenteil, aber ich finde so eine Mainstage, so eine große Bühne, die muss auch groß bestückt werden. Und ich finde, da reicht ein klassisches DJ-Set nicht aus, sondern entweder hast du eine Lichtshow und eine ganze Performance drumherum, die das erzählt, wie zum Beispiel die Swedish House Mafia oder so, die dann halt so einen riesen Kreis um sich, also so, du hast dann halt wirklich so diese ganze Bühne, die mit dir mitspricht, ne? Dann,
ja,
reicht auch,
ja,
dieses DJ-Set, weil du dann schaffst, mit Visualität halt das zu erreichen. Aber wenn du quasi diese riesen Bühne hast und nur einen DJ, der dann halt spielt, brah.
Das ist so, mich erinnert das so ein bisschen. Ich habe ja ein paar Jahre habe ich ja als auf dem Deichbrand als Stagehand gearbeitet und,
ja,
die Menschen in diesen Jobs nennen ja auch diese Auftritte beziehungsweise Auftritte von Bands oder wie auch immer, die werden da ja Produktionen geschimpft in dieser professionellen Welt.
Genau, richtig.
Und das finde ich, macht so ein bisschen greifbarer, was es am Ende des Tages nach hinten raus dann ist, weil das ist halt wirklich eine Produktion, also es ist eine Live-Produktion da wird halt im Prinzip eine Show aufgebaut und diese Live-Show wird halt produziert, geführt, wie auch immer, und danach wird der ganze Klatsch abgebaut so. Und natürlich gehört zu so einer Produktion auch eben eine Show, die auf der Bühne stattfindet. Und jetzt obliegt es halt dem Künstler, wie er, sie oder das Team oder wie auch immer diese Show das gestaltet. Heißt, und da gibt es halt Acts wie beispielsweise Deichkind, die letztlich im Prinzip nur rappen und Beats im Hintergrund laufen lassen haben, die abgespielt werden und darauf dann halt Voice drauf knallen und sagen, okay gut, wir sind aber jetzt hier irgendwie 3-4 Leute, wir haben hier eine riesige Bühne, dann nehmen wir uns jetzt mit einem riesigen Team, setzen wir uns jetzt hin und bauen einfach gigantische, selbstfahrende Roboter und allen möglichen Scheiß. Das bauen die alles selber. Ich habe mich mit den Menschen unterhalten hinter der Bühne, die das da machen. Die kommen so mit 41 Tonner Equipment und mit 41 Tonner Spielzeug. So. Und dann lädst du halt erstmal Equipment aus, das wird aufgebaut und dann lädst du Spielzeug aus und bevor du anfängst halt irgendwie, also es ist morgens, findet dann der Deichkind-Aufbau statt und dann ist da QR-Codes auf den Boden kleben angesagt, weil die selbstgebaute fahrende Roboter zu dem Zeitpunkt hatten, die sich anhand der QR-Codes auf der Bühne ausrichten und dann eine Show abfahren, die programmiert haben. Und das haben die halt alles kompletto selber gebaut. So, auch übrigens, by the way, geilster Job überhaupt, würde ich echt gerne mal machen, einfach irgendwie Engineering für die Bühnenshows bei Deichkind. Als ich das gehört habe, habe ich fast geweint, ey. Also das ist komplett eigenverantwortlich und irgendwie dann eine andere Band aus UK, die gerade irgendwie am Touren waren, die hatten dann auch irgendwie 240 Tonner und in dem 41 Tonner war dann halt eine komplette LED-Wall drin und noch eine zweite Bühne, die wir auf der Bühne aufbauen mussten, mal eben so.
Bring Me The Horizon auch immer ein riesen Set, was
die
mitbringen.
Das bringen die alles selber mit, weil das halt Teil deren Bühnenbilds ist, was die halt bauen. So.
Richtig.
Und so hat halt jeder dann im Prinzip so die Verfügung darüber, was man da auf der Bühne so macht. Und ich finde halt, es macht schon einen Unterschied, wenn du da jetzt halt irgendwie eine Geschichte aufgebaut hast und was sieht, eines der besten Konzertbühnen oder wie auch immer Aufbauten, die ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe, war die Show von Mark Foster letztes Jahr. Die Tourkonzerte von Mark Foster waren das Beste, was ich seit immer gesehen habe. Weil seine Konzerte, du musst dir das Bühnenbild auch mal angucken. Also,
okay.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob es Held der Steine war, aber Gäste haben auf den Bühnen, in der Bühne, haben da live gestreamt auf TikTok und haben da drin gesessen, während er live performt hat. Er hatte einen riesigen Screen an der Seite auf der Bühne, so ein Hochkant-Screen, wo die ganze Zeit so ADHS-Reels durchgelaufen sind. Dann gab es irgendwie ganz viele
Bands. Ach, ich sehe die gerade,
und
ja.
Es gab ganz viele Bands und es gab ganz viele Mark Fosters, sodass du selber auch gar nicht wusstest, wer jetzt der echte Mark Foster ist. Da hat er super viel Späße draus gemacht. Und er hat
weil er selber ja schon mittlerweile so ein Meme geworden ist.
Genau
ja.
Das. Und er hat halt irgendwie, er hat halt eine richtige Show aufgebaut. Er hat fast wie ein Musical aufgebaut, so um dieses ganze Ding. Das ist halt die ganze Zeit, es gab Musik, es gab Entertainment, es gab halt irgendwie Nonsense, es gab so alles Mögliche. Und das ist so, das finde ich ist so das paar. Es ist natürlich extrem viel, man kann jetzt nicht von jedem Musiker verlangen, da irgendwie so eine Bühnenshow in der Art aufzubauen.
Also, aber das hat ja auch halt was mit dem Invest zu tun. Ne?
Das ist möglich so, das geht, diese Freiheit.
Aber es geht ja auch mit relativ kleinem Besteck, was heißt kleinem Besteck, aber du kannst ja halt auch Atmosphäre klein aufbauen. Casper zum Beispiel, der hat ja dann so überall Blumen auch bei sich.
Auch richtig geiler, richtig geiles Bühnenbild. Ne? Vorne richtig, diese Reihe Blumen dann halt so nach hinten was auf dem Backdrop projiziert, ja auch. Ne?
Genau, also oder Finch hat zum Beispiel auch in den letzten Malen seine Dorfdisco aufgebaut, so mit Dixie-Klo und hast du nicht gesehen und so. Also halt einfach sich Gedanken drum gemacht und einfach so ein Bühnenbild am Start gebracht. Aber einfach nur dieses, wir stellen uns da jetzt hin oder legen auf oder spielen einfach irgendwas runter, das ist es dann am Ende des Tages auch nicht, denn du musst halt bei Musik halt auch irgendwie versuchen, alle Reize mitzunehmen. So, ja. Und wenn es halt auch Pyro ist, die knallt. So, bei Scooter war es halt, das Bühnenbild war nie krass, so, außer die Live-Konzerte, da war schon eine coole Bühne so, aber was bei Scooter immer geil war, war halt, es hat geknallt. Ja. So, da wusstest du, bei fast jedem Track ballern dir halt irgendwelche Kanonen um die Ohren, ne, und irgendwelche CO2-Dinger gehen hoch und sonst irgendetwas. Und das ist ja auch so, man muss die Band jetzt nicht mögen, aber bei Rammstein ist es zum Beispiel so, die investieren halt das, was sie verdienen mit diesen Live-Dingern, den größten Teil investieren sie halt wieder in ihre Bühnenbilder, weil die halt einfach mal an so einem Konzert mehrere Tausende von Euros verschießen und verballern, ne? Und das, was sie dann an den Konzerten einnehmen, das investieren sie auch zu großem Teil dann wieder in die Konzerte rein, damit sie auch diesen Standard für sich selber und so auch halten können.
Wir sind ja mittlerweile auch an dem Punkt, an dem dem sich das auch oft nicht mehr lohnt. Ne? Ich habe da so gerade Kate Nash hat vor kurzem auch nochmal wieder und viele andere Künstler, aber so die sagte auch, ey, wenn Live-Touren, ich bezahle da drauf für Live-Konzerte und für Touren und ich mache das auch nur deshalb, weil mir das halt viel bedeutet, weil mir das wichtig ist und weil ich da großen Spaß dran habe und weil ich möchte, dass die Leute mich angucken können live, aber effektiv das, was ich an Merchandise umsetze, über meinen Shop und an Records verkaufe, das, was ich an Overhang habe, das investiere ich in die Touren, aber ich gehe da mit einem Minus raus.
Das ist krass. Also, gibt es viele Künstler, junge, mittlere, also vor allem die kleinen Künstler oder auch so mittlere Künstler, die gerade am Auffangen haben, die schon eine Community und eine Reichweite haben und gerne irgendwie kleine Clubs spielen, die zahlen dann drauf, weil halt einfach die Ticketpreise auch nicht so hoch, sie wollen sie auch nicht so hoch schießen und
Können sie auch teilweise nicht. Ich erinnere mich hier an so eine Geschichte, an so einem Plenum, an so eine Plenumnummer, da haben wir hier in einem AZ, haben wir hier irgendwo mal was machen wollen, da war der Ticketpreis nach oben hin von denen gedeckelt. Da haben die gesagt, so mehr als 12 Euro darfst du gar nicht generell vorne an der Kasse nehmen. Und wenn da jemand um die Ecke gekommen ist und halt irgendwie was Aufwendiges gestalten wollte, wo es auch eine Rechtfertigung dafür gab, dass das halt 20 Euro zum Beispiel kosten würde, war die Aussage von denen ganz klar, nein, ist nicht. Dann machst du das hier halt nicht. So, also das ist halt... Du hast ja auch nicht die Freiheit, entscheiden zu können, was du machen willst, weil du ja Vorgaben von Veranstaltern hast auch.
Aber,
ne?
aber was ist dann das Problem? Also wo liegt da das Problem? Liegt es dann an muss da das Land mehr machen für die Kultur?
Ja, auf jeden Fall.
Das hast du dann natürlich in diesem Land, in dem wir leben, halt ohne jetzt wieder, wir wollen nicht politisch werden, aber ist halt schwierig hier, kulturell gesehen etwas zu machen und das dann halt gefördert zu bekommen, ne? In irgendeiner Art und Weise.
Ja, natürlich.
Es gibt Initiativen, es gibt Musikförderungen, aber ich sag mal so, die Töpfe, die es gibt, die sind jetzt nicht so knalle gefüllt, im Gegenteil. Und es ist sehr, sehr schwer, dort auch eine Förderung zu bekommen, weil du halt weißt, dass du nicht der Einzige bist. Und in dem, also da sind halt viele, viele, die versuchen zu kriegen. Und dann ist da halt auch nicht gerade viel drin. Ne?
Es ist so, und der bürokratische Aufwand, den du da hast, halt das zu machen, teils lohnt es sich ja schon so, aber es ist auch mit einem Eigeninvest verbunden. Und was vor allem ja noch viel wichtiger ist, du brauchst ja ein Konzept. Du brauchst ja eine Idee von dem, was du machen willst. So. Und das finde ich jetzt halt gerade so ein bisschen die Schwierigkeit, weil ich kann halt als Künstler in sehr, sehr großen Konzepten denken, die dann auch sehr, sehr großes Geldsummen verschlingen würden, aber ich weiß ja gar nicht, ob das funktioniert und ob das passt und ob das überhaupt genehmigt werden würde, ob der Bund dann am Ende sagt, dass das irgendwie von der Wertschöpfungshöhe denn hoch genug ist oder ob der Bund sagt, nö, glauben wir nicht dran, was du machst oder so eine Geschichte.
Genau.
Du bist halt wieder in dieser Abhängigkeit drin. Also
oder halt noch besser so von wegen, es ist nicht künstlerisch wertvoll genug, sondern es hat mehr den kapitalistischen Hintergrund. Also du wirst dann halt bewertet auf deine eigene Kunst und alles halt schwierig so. Auf jeden Fall, ist das so ein Thema, das Live-Geschäft oder generell, es ist halt, wie der Begriff es gerade schon sagt, es ist ein Geschäft, es ist ein Business und umso größer das Ganze wird, so mainstreamiger das Ganze wird und so krasser wird das Geschäft dahinter auch.
Und
umso geschäftlicher wird das Ganze halt, ne? Und dann auch bürokratischer, dann heißt es halt, okay, mal eben so ein Pulli hier auf easy verkaufen ist nicht, sondern wir haben hier eine Inventarliste, wir haben das und das, jetzt muss gegengerechnet werden, jetzt muss hier die Steuer da, Tage hier, da, dann geht die Romantik des Ganzen auch mal ganz schnell wieder flöten. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Am Ende des Tages wollen wir doch alle geil Spaß haben und Musik joinen. Und das nächste Festival, wo ich bin, ist dann das Perukaville. Da bin ich aber privat, also nicht beruflich, weil ich habe jetzt auf dem World Club Dome natürlich auch, weil wir ja die Labelgruppe jetzt auch joinen mit dem World Club Dome, natürlich auch viele Gespräche gehabt. Aber jetzt Perukaville gehe ich privat hin mit meiner Frau und ein paar aus der Family. Da werden wir dann zwei Tage ordentlich schön
Festival Action machen,
genau.
Yeah.
Geil. Ja. Alright, zum Pozen. So, Lorenz, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Den wünsche ich dir auch.
Ich wollte heute eigentlich über was ganz anderes reden.
Hast du aber einfach so nicht gemacht.
Ja.
Warum nicht?
Weiß ich nicht. Der Flow hat es nicht zugelassen.
Der Flow.
Yo.
Was machst du heute noch Schönes?
Ich werde gleich musizieren. Werde gleich noch ein bisschen Mucke machen und habe noch ein paar Telefonate und Und du?
Ich cosplay ein bisschen und dann werde ich wahrscheinlich auch Musik machen, denn das habe ich irgendwie jetzt in den letzten paar Tagen gar nicht so richtig gemacht. Ich habe so ein paar Sachen nachzuholen.
So, ich muss jetzt aufhören, weil ich höre den Staubsauger hier auch schon. wieder langsam rumgeht. Lorenz, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wir tickern ja eh. Und ihr da draußen, vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank an alle Patreonen und vielen lieben Dank bei alle, die uns bei Spotify und Co. bewerten und alles dazu. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Wir lieben euch. Und macht bitte weiter. Macht bitte weiter. Support ist kein Mord. Raptorenkralle auf 3, 2, 1.
Ciao.
Tschüss, Hase.